Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, das auch dieses Jahr wieder tun zu können. Nach dem Spiel und der Musik würde ich mit Heidegger sagen, das können wir mit Begriffen nicht. Aber wir können doch mit Begriffen auch einiges, zum Beispiel die Geister unterscheiden oder das zu versuchen. Nie war der Boden für den christlichen Glauben in der Welt bereitet. Und heute in einer teilweise säkularen Welt, aber auch in einer One World, in der einen Welt, in der uns verschiedene Religionen, neue Religionen, aber auch die alten Weltreligionen nahe rücken, muss man nachdenken, fundamental nachdenken über die Wahrheit des Christentums im Verhältnis zu diesen Weltreligionen. Ich nehme auf eine Forderung, die Peter Beierhaus, der Tübinger Missionswissenschaftler, schon 1967 in einem wegweisenden Aufsatz erhoben hat. Er spricht von einer Religionswissenschaft, einer vergleichenden Religionswissenschaft in missionarischer Absicht und aus der Anerkenntnis der Wahrheit und Absolutheit des christlichen Glaubens. Das ist als Buch bis heute nicht eingelöst und in den Lehrprogrammen der Universitäten weiter denn je eingelöst zu werden. Vielmehr erleben wir das, was heute auch im Vortrag von Pfarrer Kuller deutlich wurde, diese Synkretismen, diese esoterischen Züge, eigentlich die Tendenz, dass die Theologie selber nur eine Kulturwissenschaft unter anderen Religionswissenschaften ist. Die säkulare Religionswissenschaft ist auch überhaupt nicht davon dazu in der Lage, dies zu leisten. Und dennoch ist das ganz elementar. Man hat es heute mit einer Veränderung zu tun im Verhältnis des Christentums zur Weltreligion. Das möchte ich an einem Modell zeigen. Es war in den weitesten Teilen unserer christlichen Geschichte, von der alten Kirche über die Reformation bis weit über die Aufklärung hinaus, klar, dass das Heil allein in Christus liegt. Man nennt das Exklusivismus, das heißt, die Heilsfrage kann gar nicht über andere Religionen positiv entschieden werden. Solus Christus. Im 20. Jahrhundert begegnen uns zwei konkurrierende Modelle, die heute, nach etwa 50 Jahren, absolut mehrheitsfähig sind in der Wissenschaft. Das ist zunächst der Inklusivismus gewesen. Das hat Karl Rahner thematisiert. Der katholische Theologe, er sprach davon, dass Menschen in unterschiedlichen Religionskreisen, aber teilweise auch Agnostiker, in anonymer Weise Christen seien. Die These des anonymen Christseins. Natürlich für jeden, der näher hinblicken kann, in sich eine Paradoxie ist und letztlich nicht haltbar ist. Denn es geht ja um den Namen. Ich bin getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich kann Christ nicht in einer Anonymität sein, wie ich vielleicht ein anonymer Alkoholiker sein kann. Dieser Inklusivismus hatte noch etwas von der katholischen Weite des Zweiten Vatikans. Und dann ist zunehmend da noch einmal ein Modell an dessen Stelle getreten. Und wenn Sie Universitätsprofessoren des Fachs Religionswissenschaft heute hier hätten, würden sie weitestgehend mit Modifikation dieses Modell vertreten. Es ist der sogenannte Pluralismus, der Religionspluralismus, vertreten von John Hick. Dann kommen die deutschen Adepten Michael von Brück, Perry Schmidt-Leukel und so weiter. Die Vorstellung ist, Gott ist größer als alle Religionen, da liegt also eine negative Theologie darin. Wir können Gott nicht erkennen, das heißt, es wird auch geleugnet, dass wir ihn in Christus erkennen können, dass er in Christus uns begegnet ist. Und die verschiedenen Weltreligionen sind Symbole, Metaphern, Annäherungen an dieses Wesen Gottes, das sich aber entzieht. Das heißt dann auch, unser eigenes Bekenntnis steht in einem Relativismus und es eröffnet sich unter Umständen die Möglichkeit, dass ich mir selber eklektizistisch eine Religion zusammenbastle aus den verschiedenen Heils- oder Unheilswegen der Religion. Genau das geschieht ja, was Pfarrer Kuller eindrucksvoll heute vorgeführt hat. Da ist ja von Küstenmacher kein einziger Gedanke darin, sondern es ist dieser Synkretismus, diese New Age, New Wave Bewegungen, die jetzt auch mitten in der christlichen Gemeinde zu deren Verwirrung Einzug gehalten haben. Also, der Pluralismus setzt letztlich voraus eine radikale Relativierung und er geht letztlich davon aus, dass es eine universale Einheit der Religionen gibt. Das hatte man auch schon in der Aufklärungsepoche, die Religion der Vernunft, für die Lessing etwa spricht, oder die in einer trivialeren Version in dem Sprüchlein aufscheint, das ich am Dorf bei meinen Verwandten gelernt habe als Bub: ob Christ, ob Jud, ob Hottentott, sie glauben an denselben Gott. Und hier müssen wir uns nun fragen, was ist eigentlich Religion und was ist christlicher Glaube? Karl Barth, nicht ganz unmaßgeblich, sagt mal den Satz: Religion ist Unglaube. Religion ist Unglaube. Warum? Weil Religion, der Religionsbegriff für sich selber schon, voraussetzt, dass der Mensch sich ein Bild von Gott macht und dass der Mensch diesem Bild folgt. Der Begriff Religio, über den der katholische Religionswissenschaftler Ernst Feil 5 Bände geschrieben hat, wie sich der Begriff Religio entwickelt hat, der zeigt das auch. Bei den Römern beginnt es eigentlich schon. Religio ist das Zurückbinden an das Ethos Roms, aber da ist nicht eine Offenbarung zugrunde liegend, sondern die menschlichen Bindungen dominieren. Insofern muss man sagen, christlicher Glaube, wenn wir ihn ernst und im Wesen nehmen und wenn wir ihn bekennen, ist nicht mehr Religion. Er ist das Ende der Religionen, aber er ist in gewisser Weise auch das Heil für die Religionen. Er ist den Religionen auch gesandt, um ihre Wege und Irrwege zur Klarheit des menschgewordenen Gottes in Jesus Christus zu bringen. Mission für die Weltreligion kann daher an keiner Religion Halt machen. Und wir sind geradezu zu diesem Zeugnis verpflichtet, aus unserem Glauben heraus. Man muss nun, wenn man Bayerhaus-Programm weiter verfolgt, natürlich fragen, und das tut man heute auch nicht mehr so gerne: Was ist denn eigentlich das Wesen der jeweiligen Weltreligion? Ich will das ganz kurz in diesem knapp einstündigen Vortrag zu skizzieren versuchen. Es würde natürlich eine viel weitere Ausarbeitung bedürfen. Man denkt heute sehr viel stärker in Konstruktionen. Man denkt nicht mehr in Wesensfragen. Aber wenn man erkennen will, muss man fragen: Was ist denn eigentlich diese Religion? Und da kommt man auf etwas ganz Fundamentales. Auch das verdanke ich Ansätzen von Peter Beierhaus. Er hat ein tripolares Konzept der Religion entwickelt. Das heißt, es gibt bei jeder Weltreligion unterschiedlich ausgebildet 3 Komponenten. Es gibt eine menschliche Komponente. Das ist das Bild vom Göttlichen oder vom Heiligen, das sich Menschen machen und dann, dass sie sich binden. Religion, das Menschliche. Es gibt vielleicht und manchmal stärker, manchmal rudimentärer auch ein wirklich göttliches Element in Weltreligion. Da offenbart sich etwas und es verhüllt sich wieder durch menschliche Schuld oder durch menschliches Nicht-Verstehen. Das ist oft nicht ganz trennbar, das Göttliche vom Menschlichen. Gerade auf dem Punkt der Erkenntnis nähern sich manche Religionen einer solchen göttlichen Dimension ein, in ihrer Weisheit. Da spricht man von der Particula Veri, von der Teilwahrheit, oder man spricht auch von der Revelatio, der allgemeinen Revelatio, die man etwa im Geist der Menschen, aber auch in der Philosophie erkennen könnte. Und dann aber ganz entscheidend gibt es ein drittes Element, und das ist das Dämonische. In allen Weltreligionen, die nicht Offenbarungsglaube sind, sind auch Mächte und Dämonien am Werk. Mächte, mit denen man nicht einfach wie mit Fleisch kämpfen muss und kann, die eine tiefe Abgründigkeit zeigen. Und man muss wissen, dass in ihnen letztlich sich diese Zwischenwelten verselbstständigen, die erst außer Kraft gesetzt werden im Bekenntnis dessen, der den Tod für uns überwunden hat und die universale Vergebung der Sünde schenkt. Es ist im Grunde über das Wesen des christlichen Glaubens heute in dieser Bibelarbeit früh von Pfarrer Schlichting so Tiefes und Fundamentales gesagt worden, dass ich mich dem letztlich nur mit wenigen Sätzen dann anschließen werde. Die Schwierigkeit der heutigen Religionswissenschaft liegt darin, dass sie sich abgekoppelt hat vom Glauben, dass sie entweder sich selber als säkular versteht Und dann hat man diese Religion der Vernunft im Hintergrund. Und man fragt sich, ja, was sind dann die verschiedenen Judentümer, Christentümer? Natürlich gibt es verschiedene Erscheinungsformen, aber dahinter liegt ja jeweils ein Wesen. Man muss sich fragen, wo ist da das Menschliche, das Dämonische und unter Umständen das Göttliche? Meine Damen und Herren, von hierher mustere ich zunächst ein wenig die fernöstlichen Religionsströme. Das ist eine lange Geschichte und eine alte Geschichte. Es ist auch für Europa immer noch eine faszinierende Geschichte. Viele neue Religionen nehmen ja Versatzstücke aus dem Hinduismus oder Buddhismus auf. Der Guruismus, die Meditationen, all das ist mitten in unserer esoterischen Welt angekommen. Und auch hier begegnen uns Synkretismen. Es ist also ganz klar, wenn ich die Wahrheit des christlichen Glaubens nehme, dann kann ich nicht mit Mitteln und Praktiken, die aus einer anderen religiösen Spiritualität erwachsen sind, christliche Inhalte vermitteln. Ich kann das nicht tun. Also ich kann nicht Meditation letztlich in die Gemeinde einbringen. Noch klarer sollte sein, aber ich sage die Selbstverständlichkeit hier, dass es ein synkretistisches Gebet nicht geben kann und darf. Johannes Paul II. Hat mit dem Friedensgebet in Assisi hier eine sehr unselige Tradition bei allen sonstigen Verdiensten dieses großen Papstes begründet. Papst Benedikt hat das sehr stark zurückgewiesen, vornehm aber stark. Und leider brandet es jetzt sofort wieder auf. Wir haben es ja am Pfingstsonntag gesehen, wo dann auch von diesem Wunsch nach irdischem Frieden die Rede ist, aber eben nicht von dem eigentlichen und universalen tiefen Frieden, von dem Epheser 2 uns spricht. Also zu den östlichen Religionsströmen. Ich gehe zurück auf die alten vedischen Texte, die sowohl für den Buddhismus als auch für das, was wir Hinduismus nennen, eine Bedeutung haben. Es sind die Veden, die Liedverse, Opfer und Gebetshymnen des dritten Jahrtausends vor Christus bis ins dritte Jahrhundert hinein. Man sieht an dieser Urreligion einerseits, das Göttliche wird verbunden mit Naturgewalten, Naturkräften, etwa in dem König Indra, der mit dem Donnerkeil auftritt, oder in der Windgottheit Vayu. Dann gibt es die Gottheit Varunya, eine Gottheit der Ordnung, die darüber steht. Und es gibt neben dieser Naturgottheit und der Suche nach dem einen Prinzip zwischen den verschiedenen Göttern einen ungeheuer wuchernden Polytheismus, der auch deshalb so wuchert, weil man diese Götter gar nicht abgrenzen kann voneinander. Sie sind, die gebären einander, man weiß gar nicht, welche Identitätsgrenzen sie haben. Dann auch verbunden mit pantheistischen und panentheistischen Elementen. Also sie haben in diesen alten Veden henotheistische, eine Eingottheit, die hervorgehoben ist, polytheistische und natürlich pantheistische Elemente. Teilweise sind das die alten Texte noch das Reinste, was wir aus dieser Religionskultur haben, mit einer gewissen Weisheit, auch gar nicht so fern der Suche der Vorsokratiker in Griechenland, nur viel früher nach den Prinzipien, nach den Wesen des Seins. Das heißt etwa in einem Vedentext, Rigveda 10, nicht war Nichtseiendes war am Anfang, nicht war Luftraum, Firmament, was webte damals, nicht Tod, nicht Leben war, nicht unterscheidendes Merkmal zwischen Tag und Nacht. Und da kam das Sein, der Seher kündet es mit vielen Namen. Zunehmend scheidet sich diese Religionswelt zwischen dem Glauben der vielen, da kommt der Polytheismus, auch mit einer, soweit wir es wissen, damals schon ausufernden Ritualität, die im Hinduismus bis heute blüht. Die Gottheiten, die vielen Gottheiten, werden wie Gäste bewirtet, man gibt ihnen Gaben, möchte dann, dass das Segen, die Shaktipat, aus diesen Gaben vom Gott zurückgegeben wird auf den Menschen. Und daneben die Priesterreligion, die in Spekulation über die Einheit und das Göttliche, das wahre Göttliche, sich ergeht. Auch da schon ganz entscheidend die Bindung an einen Meister und Lehrer. Das werden Sie sowohl im Buddhismus als auch im Hinduismus finden, wiederfinden, dass die göttliche Energie gleichsam, ob jetzt polytheistisch oder henotheistisch gedacht, durch den Meister auf mich übergeht. Und da wohnt dann eigentlich das Offenbarungsäquivalent nicht in der Heiligen Schrift und schon gar nicht in der Eigenmacht des Gottes, sondern in dieser Bindung an einen anderen Menschen. Es ist ein durchaus auch psychopathologisches Phänomen, das in der Welt, die eigentlich alle Bindungen in Europa wegreißt, wo man von Bindung nichts mehr wissen will, sich Generationen von jungen Menschen dann in die Hand solcher Gurus und Zenmeister begeben haben, wo sie nun wirklich mit einer eisernen Hand in einer lebenslangen Abhängigkeit von diesen Energien sind. Es gibt aber diese Weisheit nicht ohne den Guruismus. Das muss einem ganz klar sein. Und da verbindet sich dann so etwas wie ein Eritis sicut Deus, eine Selbsterlösung, wenn ich diese Weisheit empfangen habe, mit der Vergottung eines anderen Menschen, der mich dazu führt. Das ist also schon sehr stark in den vedischen Texten erkennen. Aus diesem Hintergrund hat sich dann der Buddhismus in seinem Pali-Kanon entwickelt. Buddha, die Gestalt des Buddha, eine ganz und gar mythologische Gestalt. Seine Herkunftslegende, die im Pali-Kanon eine große Rolle spielt, wird geboren von einer Königin und jungfräulichen Mutter. Er geht als weißer Elefant in ihren Schoß ein. Sie wartet in Meditationsstellung die Geburt ab. Der Kosmos steht still. Wind, Flüsse ruhen, als diese Geburt sich naht. Die Mutter überlebt die Geburt nicht. Und dann ist dieser junge Prinz, dieser werdende Buddha, Bodhisattva, Gautama, ein schöner, hoffnungsvoller, junger Mann, der ein Leben in vollkommener Freude von seinem Vater, dem König, lebt. Und der Vater ordnet an, diesem Jungen darf nie das Leid gezeigt werden. Gleichwohl, es kommt zu einer Wagenfahrt, zu 4 Wagenfahrten insgesamt. Auf der ersten begegnet ihm ein alter Mann und der Prinz fragt den Wagenlenker, ob das Alter denn Weltgesetz ist. Dann kommt der große Begriff des Weltgesetzes, des Dharma, dem man nicht entgehen kann. Das ist festgelegt. Und der Wagenlenker antwortet, ja, so ist das. Zweite Fahrt, er sieht einen Schwerkranken, dann einen Toten und immer wieder fragt er sich, ist das das Weltgesetz? Und dann sieht er einen Bettelmönch bei der 4. Wagenfahrt. Der Anblick dieses Asketen erhebt ihn. Er sieht einen Menschen frei von Bedrängnis, auch der Bedrängnis des Lebens. Und er zieht sich zurück an einen kleinen Fluss, wo die Versuchungsgeschichte Buddhas gezeichnet wird. Der Teufel und Tod in einer Person, Mara, schickt seine Heerscharen gegen ihn. Aber ihm kann das alles nichts anhaben, denn, und das ist nun die Grundlehre des Buddhismus, die diese Herkunftslegende so interessant macht, alles Leid und Schmerz und Tod ist letztlich nur Schein. Es ist letztlich nur der Schleier, der mir vorgegaukelt wird, der Schleier der Maya, der Schleier der Bedrohung. Das heißt also, wir haben hier mit einer Erlösung zu tun, die aus innerer Erleuchtung hervorgeht und die Welt und Wirklichkeit leugnet. Der Buddhismus lebt aus der Leugnung der Wirklichkeit. Das ist der Zustand des Weisen. Das ist das, was Max Weber die akosmistische Erlösung genannt hat, mit einer brillanten Formulierung. Also die Erlösung durch Weltlosigkeit, durch nicht nur Weltflucht, sondern indem wirklich die Welt als nicht wirklich erklärt wird. Wer so leben könnte, der lebte letztlich in der vollkommenen Schau, in der vollkommenen Einheit, die zugleich das Einswerden mit dem Nichts ist. Es liegt darin, in dem Erleuchtungszustand, auch das Nichts. Also letztlich der Nihilismus, der vollendete Nihilismus, der im Buddhismus Ziel der Erkenntnis wird. Ich will die weitere mythologische Geschichte, die fabulös ist und die bunt ist, nicht weiter ausmalen. Es ist auch so, dass Buddha, nachdem er in diese Erleuchtung gekommen ist, zunächst gleich sterben will. Das wird ihm versagt. Er lebt aber nun, als würde er nicht leben. Er lebt in der vollkommenen Trennung zwischen Prakriti und Purusha. Das dann formuliert Prakriti die äußere Welt, auch meine eigenen Glieder, meine eigene Leiblichkeit. Und der Geist, der Purusha, ist ungeberührt von dieser äußeren Welt. Das befähigt den Buddhisten und das hat natürlich immer wieder die Indienfahrer fasziniert aus dem Okzident zu einem Leben in Askese. Es ist eigentlich in Zucht, es ist eigentlich ein mönchisches Leben, das sehr edle, zunächst einmal edle Gebote zu haben scheint. Vor allem hebe ich hervor, weil es durch Schopenhauer auch in die westliche Ethik und Mystik eingegangen ist, das Tat Vam Asi, das ist der Grundsatz, das alles, was da ist, bist du. Und obwohl du nicht mit ihm leidest, im physischen Sinne, solltest du dich davon betreffen lassen, selbst von der Fliege an der Wand oder von dem Tier, das geprügelt wird. So wird in dem achtfachen Segensspruch des Pali-Kanon formuliert, was immer es für Lebewesen gibt, alle ohne Ausnahme, seien sie beweglich oder unbeweglich, seien sie lang oder groß, mittelgroß oder kurz, fein oder grob, seien sie sichtbar oder unsichtbar, seien sie fern oder nah, schon geboren oder erst nach der Geburt strebend, alle sind sie dir anvertraut und allen sei beglückten Herzens. Dass der Buddhismus zunächst mal eine Mönchsreligion ist, gibt ihm diese Reinheit. Für Mönche bedeutet das vollständige geschlechtliche Enthaltsamkeit, für Laienjünger Meidung von Ehebruch und Unzucht. Zwar werden von Buddha manche Bemerkungen gegen die Frau überliefert, aber er soll auch dekretiert haben, eine ältere Frau sollst du wie eine Mutter ansehen, eine nur ein wenig an Alter überlegene wie deine ältere Schwester und eine jüngere als jüngere Schwester. Da ist also durchaus etwas von Revelatio Generalis, das sind Weisungen, die man hören kann, aber sie haben einen ganz bestimmten Ort in dieser weltverlassenden und dadurch sich selbst vergottenden Erlösungsmystik. Das ist also immer so, wenn wir mit solchen Religionszeugnissen zu tun haben, auch wenn sie uns irgendwie berühren, müssen wir wissen, was es darin bedeutet. Ich komme darauf nochmal zu sprechen, bei der Rede von den sogenannten abrahamitischen Religionen dann, weil diese Rede natürlich auch in die Irre führt, wenn man meint, durch die Evokation Abrahams habe man so etwas wie eine gemeinsame Wurzel. Die hat man da überhaupt nicht, denn das ist ganz anders. Nun, meine Damen und Herren, der Buddhismus hat sich dann sehr weit entwickelt. Das, was wir jetzt so von Buddha selber hören, ist gewissermaßen das kleine Fahrzeug, der kleine Buddhismus, der der Erlösung des Einzelnen gewidmet ist. Es kommen dann zunehmend Formen auf, auch durch die Wanderung dieser Weisheitslehre von Indien nach Japan, nach China, die mit dem sogenannten großen Fahrzeug verbunden werden, dieses Erlösungsprogramm gewissermaßen zu einem ganzen Welterlösungsprogramm formen. Da ist teilweise dann das Dämonische sehr stark geworden, etwa in dem indisch-chinesisch-tibetanischen Buddhismus, wo letztlich zunächst mal begonnen wird, mit einem Pansakralismus der rituellen Vergegenwärtigung der höheren Bewusstseinszustände in der Gestalt einer Vielheit von Gottheiten und Talismanen, von Mandalas, Gesten, Mudras, Silben, Mantras, Beschwörungsworten. Alles das kommt in mehr oder minder aufgeheizter Form in den Markt der Möglichkeiten der westlichen Welt heute zurück, bis hinein in den tantrischen Buddhismus mit seiner sexuellen Erlösungserwartung, der genau passte in die sexuelle Befreiungsbewegung der 60er Jahre hinein. Also da sind wir jetzt nicht mehr bei einer menschlichen Suche nach Erlösung, sondern wir sind bei der dämonischen Fixierung, mit Beyerhaus zu sprechen, auf die Selbsterlösung und Ritualisierung, die verschiedenen Formen des Yoga, die teilweise auch durchaus gewaltsame Formen sind. Gerade der tibetanische Buddhismus, das wäre eine eigene Vorlesung, hat also extreme Gewaltorgien hervorgebracht. Und es ist schwierig, wenn man den Dalai Lama in westlichen Kirchentagen als Heiligkeit und fast schon als Gottheit verehrt. Die haben also große Schwierigkeiten mit dem Heiligungsbegriff oder Heiligkeitsbegriff unserer christlichen Welt, aber sie verneigen sich selbstverständlich vor den Blumenketten des Dalai Lama. Das ist natürlich schwierig. In Japan bildet sich der Zen-Buddhismus heraus, Zen-Versenkung, die zu Satori, zur Erleuchtung führen soll. Das ist eine wiederum außerordentlich strenge Form der Zucht, ist eine geradezu militärische, geistige Übung, der man sich dann auch anvertraut aus der Bindungslosigkeit heraus. Wir sollten auch mal darüber nachdenken, wie diese Bindungslosigkeit sinnsuchende junge oder auch ältere Menschen völlig alleine lässt. Diese Bindungslosigkeit, die wir unserem christlichen Glauben mehr oder minder verordnen und wo dann die Bindungen gesucht werden. Beispielsweise kommt auch hier dem Lehrer eine außerordentliche Bedeutung zu. Der Lehrer schlägt den Schüler, dass der nachdenkt und zur Erleuchtung kommt. Oder er gibt ihm Rätselworte auf, Koane, die primär gar nicht verstehbar sind. Und der Schüler wird dann dazu genötigt, diese Weisheitsworte zu meditieren und zu einer Erkenntnis zu kommen. Etwa so. Ein Beispiel, nicht von mir erfunden, wer bin ich, dass ich das erfinden sollte. Der Schüler fragt, was ist die reinste Gestalt der Wahrheit? Das darf ja ein Weisheitsschüler fragen, solche Dinge. Der Meister antwortet, die Heckenwand und der Abort. Der Schüler fragt, was soll ich damit tun? Wie ist es dazu gekommen? Und der Meister sagt, als gleißender Löwe. Da sie vermutlich nicht 10 erfahren sind, kann man sich fragen, was will der Meister sagen? Er will sagen, und da kommt dieses Koinzidenzdenken, dieses Denken der Gegensätze ins Spiel, das Reinste ist nichts anderes als das Schmutzigste. Das will er sagen. Heißt also, Reinheit und Schmutz musst du gleichermaßen durchleben. Ja? Also auch das Außermoralische, das in diesem Denken in Gegensätzen immer wieder eine Rolle spielt. Die Hecke, das ist das Marginale, du siehst also am Unscheinbaren die eigentliche Weisheit und die Wahrheit erkennst du an der Unwahrheit, an dem Ort, an dem missachteten Ort, dem Abort. Ja, meine Damen und Herren, da kommt sehr viel heraus von dieser Form von Erleuchtung, die natürlich keine wirkliche Unterscheidung des Wahren und des Göttlichen vom Menschlichen oder gar Diabolischen leistet, weil alles, was wir tun, letztlich Schein ist. Und dieses Operieren mit Gegensätzen, mit Widersprüchen, macht es auch möglich, dass ein solcher Meister ganz verwirrend und irritierend lehrt und redet. Der Buddhismus, was wir so nennen, tritt in einer Vielheit von Formen auf, von Ontologie, Philosophie, Lebensbetrachtung bis hinein wirklich in absurde und abstruse Sexualpraktiken und Gewaltwege. Aber in allen diesen ist gemeinsam Erlösung als Flucht aus der Welt, als Selbsterlösungsweg in der Bindung an einen Meister, in der Virtuosität der eigenen Seelenführung. Da folge ich auch ein wenig Max Weber. Also ich muss zum religiösen Virtuosen werden, um gewissermaßen das Göttliche in mir selber leuchten zu lassen. Das, könnte man sagen, ist die menschliche Struktur. Die dämonische sehe ich darin, dass die Welt selber als Schein aufgefasst wird, der Schmerz, das Leiden als Illusion erklärt wird und dass eigentlich der Mensch meint, leben zu können, als sei er nicht ein endliches Wesen. Bei aller menschlichen Weisheitssuche, es geht letztlich darum, den inneren Buddha in sich selber aufwachsen zu lassen. Und das heißt, sich selber zur Gottheit zu werden. Das ist wieder göttlich. Innerhalb Indiens gab es dann die große und in sich sehr schwer fassbare, morphologisch sehr schwer fassbare Religionswelle des Indus-Tales, den Hinduismus, der eine, es heißt ja letztlich nur das, was im Indus-Tal da ist an Religion, der nochmal widersprüchlicher ist als der Buddhismus. Das ist eine polytheistische, ritualistische Volksreligion. Auch der Fetisch, den wir hier sehen, die kleinen Gaben, die kleinen Gottheiten, der Hausaltar, an dem diese Ritualität vollzogen wird, nicht wirklich eine innere Bindung, nicht wirklich eine innere Umkehr, sondern diese starke, magische, beeinflussende Suche, in der Vielheit der Gottheiten verschont zu bleiben, aber eben auch bis heute Ein Hegel hat das sehr stark betont in seinen religionsphilosophischen Schriften, eine Sinnlichkeitsanbetung, die bis zum Abgöttischen wird und natürlich in unserer heutigen westlichen Welt große Blüten treibt. Dabei ja deren Dienst, der Hurendienst in den Tempeln hat schon Goethe fasziniert. Und die Anbetung des männlichen und des weiblichen Geschlechtes, Linga und Yoni, geht heute in die Sexpraktiken unserer westlichen Welt ein. Der Hinduismus hat ein Pantheon, einen vieldeutigen, vielnamigen Götterhimmel, täuschende Götter auch. Dahinter irgendwo Brahma als Gott des Anfangs, vierarmig, vierköpfig. Dann Vishnu, der auf der Weltschlange sitzt, der das Recht wahrt, aber auch das Kastensystem wahrt, die Unfreiheit letztlich wahrt, die in diesem Kastensystem und in den Inkarnationen sedimentiert wird. Dann der tanzende Shiva, der mit diesen beiden anderen Gottheiten eine Trimurti bildet. Und da sagen nun viele, ja, da habt ihr ja eine Trinität. Das ist aber eben überhaupt nicht so, sondern es ist eine Drei-Gott, sind drei Gottheiten, die ineinander spielen und mit vielen Avataren und Untergottheiten sich dann äußert. Und dann ist natürlich noch das Vierte dabei für unsere Feministinnen, die ja gerne auch noch eine Quaternität im Christlichen hätten und eine Muttergottheit, das ist das entfesselte Böse, das aber nötig ist, um zur Weisheit zu kommen. Also sehen auch da, ähnlich wie im Buddhismus, es wird mit dem Bösen und seiner Existenz immer gespielt. Das Böse wird nicht gebannt und zurückgeführt. Es ist die weibliche Gottheit der schwarzen Kali, die schwarze weibliche Gottheit, die die Zerstörung verkörpert. Wir sehen hier ganz offensichtlich eine Vielheit von dämonischen Kräften im Kultus, in der Anbetung der Gottheiten, die das Sein dieser Welt nicht überwinden, sondern letztlich festschreiben. Das Kastensystem, daran ist der Mensch gebunden. Die Suche, all eines zu werden mit dem Kosmos, ist den wenigen der Brahman-Kaste vorbehalten. Und letztlich ist es eine Weltreligion, die bis heute über die Individualität, über den einzelnen Menschen hinweggeht, die auch sagen würde, wenn es der große Plan der Erlösung erfordert, dann sollen eben Hunderttausende oder Millionen sterben. Da ist nicht die Individualität, der Mensch als Gottes Ebenbild, der unaufgebbar ist. Das wird man tatsächlich erst in der jüdischen und dann im christlichen Glauben finden. Das muss man ganz klar wissen. Ich habe das zweifelhafte Vergnügen gehabt, in München im letzten September öffentlich mit dem Atomphysiker Hans-Peter Dürr mal zu diskutieren. Hans-Peter Dürr ist auch so ein Beispiel dessen, was der Küstenmacher anspricht, so eine unmittelbare Verbindung von moderner Feldphysik, Hirnforschung und Esoterik. Und natürlich immer mit einem großen und durchaus ja auch nicht abzusprechenden Plan für den großen Weltfrieden. Und er sagte dann so Sätze wie, ja, also wenn ein Volk wie die Deutschen so viel Leid über die Welt gebracht hat, wie das im 20. Jahrhundert der Fall ist, dann muss dieses Volk vom Weltplan ausgelöscht werden, damit wieder Sauberkeit da ist. Und noch ein paar andere Dinge. Hans-Peter Dürr ist inzwischen gestorben, nicht an der Diskussion mit mir, hoffe ich, aber das begegnet uns also oft, wenn man sich mit diesen Kräften und Mächten einlässt. Sie sehen, in meinem Bayer-Hausschen Schema, es fällt mir schwer, in dem großen östlichen Religionsstrom das Göttliche oder einen Ansatz der Offenbarung namhaft zu machen. Ich sehe sie letztlich primär ausgespannt zwischen dem Menschlichen und dem Dämonischen. Das ist natürlich nun etwas ganz anderes, wenn wir auf das Judentum blicken. Ich will hier ganz weniges nur sagen, es müsste viel mehr gesagt und vertieft werden. Natürlich sind wir mit unseren jüdischen Brüdern und Schwestern in einer heilsgeschichtlichen Tradition durch den Alten Bund, durch die Offenbarung Gottes für sein Volk. Wir haben heute früh von Dr. van der Veen sehr eindrucksvoll den Kampf des jüdischen Glaubens um diese Offenbarung gesehen, auch wie diese Offenbarung sich durchringen muss und immer wieder verraten wird vom eigenen Volk an den Polytheismus und an die Gottheiten, die daneben sind. Wir dürfen also die jüdische Glaubensweise, wie das Martin Buber genannt hat, wir dürfen sie nicht nur als Religion, als eine menschliche Konstruktion und Einbildung verstehen. Wir stehen in einer Kontinuität des Heils und der Offenbarung. Wir tun das insbesondere im Blick auf das Gewissen. Es ist eine große Gewissens, es ist eine Befreiung des Gewissens aus der Offenbarung heraus, ein Offenbarungsethos, das sich in der Heilsgeschichte zeigt. Die Prophetien, die das Verhältnis des abgefallenen Menschen, der abgefallenen Welt zu Gott zeigen. Jahwe, der einen ganz neuen Bund mit seinem Volk gründet. Besonders aufregend ist da die Bedeutung des Gesetzes, Deuteronomium, ein ganz großartiges Buch, wo Sie sehen, wie sich dieses Volk löst von den Großreichen im Gehorsam zu seinem Gott. Der König Israels muss in seinem Haus eine Torarolle haben, er muss sie jedes halbe Jahr studieren, wird im Deuteronomium gesagt. Und er braucht nicht die großen Streitwagen und die großen Kampfmächte, sondern Gott ist letztlich sein Streiter. Das ist eine Durchbrechung der politischen Theologie, wie wir sie in den Großreichen haben. Hier offenbart sich Gott selber. Und das in der großen Geschichte Israels, Auszug aus Ägypten, auf dem Weg durch die Wüste, der im Neuen Testament, Neuen Bund, aufgenommen wird in der Erfüllung in Jesus Christus. Der jüdische Glaube bleibt die große Verheißung, die in Jesus Christus erfüllt ist. Und ich möchte hier nur auf einen Punkt Bezug nehmen. Wenn Sie heute systematische Theologie, Neuerscheinungen lesen, auch wenn Sie Predigten auf einem gewissen Niveau hören, sehe ich eine große Tendenz, dass so getan wird, als lebten wir noch in den Zuständen Israels als Christen, als stünde Gott noch aus, als hätten wir ihn nicht in Christus offenbart bekommen. Das ist die große Neigung heutiger Theologen, zu sprechen von dem Antlitz Gottes, von dem Deus absconditus, von dem nicht, dem abwesen Gott, von dem Entzogensein, von der Erwartung. Es gibt auch eine großartige jüdische Religionsphilosophie des 20. Jahrhunderts, Martin Buber, der in einer wunderbaren Weise mit Rosenzweig zusammen die hebräische Bibel neu übersetzt hat. Das hat eine gewisse Anziehungskraft. Aber wir sind in einen neuen Bund getan. Man lese den Römerbrief des Paulus, wo der Jude ringt um diesen neuen Bund und sagt: Lieber, möchte ich selber verworfen sein, als dass mein Volk nicht auch dies erkenne, dass es ihnen von den Augen falle. Und bei aller geschichtlichen Belastung und Besetzung müssen wir klar sehen, dass unser christliches Zeugnis auch den Juden gelten muss, dass wir es den älteren Brüdern und Schwestern nicht vorenthalten dürfen. Es ist ein großes Problem in unserem Land und nicht nur in unserem Land, dass das politische Vordergründige in die Heilsgeschichte gewissermaßen hineingeschmuggelt wird und die Heilsgeschichte verdüstert. Ich weiß, dass man da in Deutschland in einem sehr flachen Punkt ist, aber die Art, wie man mit den messianischen Juden umgeht, wie man sie wirklich zu marginalisieren versucht, zeigt, dass wir mit diesem Zeugnis Schwierigkeiten haben. Und da würde ich etwas zitieren, ich habe das jetzt leider nicht im Wortlaut, aber ich möchte Sie darauf hinweisen. Es gab 1933 im Januar eine große Diskussion, 33, man merke, zwischen dem evangelischen Theologen Ludwig Schmidt und Martin Buber im Lehrhaus zu Worms. In den letzten Wochen, als eine solche Diskussion zwischen einem Juden und einem christlichen Theologen noch möglich war. Und Martin Buber hält eine großartige Schlussrede auf diesem Symposium und er sagt, ich, Martin Buber, lebe in Worms in der Nähe des Doms. Ich sehe hinauf als Jude in den Dom, in die Herrlichkeit, in das Offenbarte, in die Sichtbarkeit, die sich auch in dieser Architektur ausdrückt. Und ich lebe doch unten im jüdischen Viertel mit den heruntergekommenen Grabsteinen, mit der Unordnung, mit dem Staub, mit dem ganzen Leiden meines Volkes. Und nun, Kirche bleibt Kirche und Jude bleibt Jude. Lasst uns Juden tiefer und gläubiger jüdisch werden und werdet ihr Christen wieder wirklich Christen. Besinnt euch auf eure Mitte. Dann werden wir miteinander in Brüderlichkeit und ohne, dass wir uns um die Wahrheit herumdrücken, sprechen können. Aber nicht, indem die Christen tun, als wären sie Juden. Nicht, indem sie ihnen ihr Zeugnis vorenthalten. Und nicht, indem die Juden versuchen, sich in irgendeiner Weise zu adaptieren. Ganz berührend, das hat ja einen Nachklang gefunden bis in die Begründung des Staates Israel hinein, wo Gershom Scholem genau diese Rede 1960 wieder aufnimmt und sagt, es sind nun eben nicht mehr die Juden da, mit denen man dieses Gespräch führen könnte. Meine Damen und Herren, der Glaube an den Gott des Bundes, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, an den Gott der Völker, da ist das Göttliche, da ist die Offenbarungswahrheit im jüdischen Gesetz und Gebot in der Tora da. Der Herr, euer Gott, ist ein Gott aller Götter, 5. Mose 10, 17, daran sind wir gebunden. Das Heilshandeln Jahwes in der Treue an sein Volk in Christus hatte sich erfüllt. Da ist diese Offenbarung präsent und daher ist gewissermaßen das Menschliche, das sind die Ausformungen und das sind auch immer wieder die Schwierigkeiten der Juden, bei ihrem Glauben zu bleiben. Das Dämonische sehe ich sehr klein. Das hat Yahweh gewissermaßen in seiner Macht und in seiner Scheidung des Guten und des Bösen, des Lichtes und der Finsternis gebannt, dieses Dämonische. Wenn man im Judentum religionsgeschichtlich dämonische Momente sucht, dann findet man sie am ehesten in der jüdischen Mystik, in der Kabbalah, wo versucht wird, doch einen Mythos vom Thronwagen her zu konstruieren. Das ist natürlich klar, dass eine nochmal verflachte Kabbalah heute auch im Esoterikmarkt eine besondere Rolle spielt. Die US-Schauspieler, die nicht Scientologen sind und nicht Ufologen, die sind Kabbalisten, aber natürlich auch in einer Weise, wie es die alte Kabbalah nicht zulässt. Die haben hier also eine ganz andere Struktur zur christlichen Offenbarung als bei den fernöstlichen Religionen. Und nochmal, eine ganz andere Welt tut sich auf, auch die kann ich ja natürlich nur skizzieren, wenn man einen Blick auf den Islam wirft. Auf den Islam, der, das ist ja nun nicht zu ändern. Die Einzigartigkeit, das Epha-Pax des in Christus Geschehenen, nach Christus in Frage stellt. Der Koran ist aufgetreten und Mohammed, Instruktion Mohammed, ist aufgetreten mit dem Anspruch, die letzte und wahrste Offenbarung zu sein. Das heißt, aus christlicher Sicht muss man ganz eindeutig sagen, da wird die Erlösung in Christus bewusst geleugnet. Man muss aus christlicher Sicht wohl auch sagen, jede Leugnung des Heils in Christus ist eine Sünde wider den Heiligen Geist. Wenn ihr es euch an ihm nicht genügen lasst, dann begeht ihr diese Sünde wider den Heiligen Geist. Und das ist keine Kleinigkeit. Jeder Religionssynkretismus oder jede Vorstellung, ich brauche da noch was von außen dazu, macht sich dieser Sünde schuldig, die nicht vergeben werden kann. Wir finden bei allen Unterschieden zwischen politisiertem Islamismus den weiß gewaschenen Sufis, den Mystikern, ganz klare Elemente und Momente des Islam, die diese Apostasie, diesen Apostasie-Charakter oder Heresie-Charakter tragen. Es ist mir natürlich klar, dass eine solche relativ nüchterne theologisch-religionswissenschaftliche Bestandsaufnahme öffentlich gar nicht mehr ausgesprochen werden kann. Ich will doch auch nicht darüber klagen. So sind die Dinge. Dennoch gebührt denen großer Dank, die hinter die Verschleierungen schauen und zu schauen versuchen, was da wirklich vonstatten geht. Wir werden den Islam näher studieren, natürlich sehen, da ist ein Offenbarungstext, ein Wort, das koranische Wort, das gleichermaßen Verehrung Gottes sein soll, Allahs des einen, Monotheismus, ein reiner Monotheismus mit der ganzen Härte seiner Gesetzlichkeit, ein Gott ohne Liebe, ein Gott ohne Menschwerdung, der sich nicht hinabneigt zum Menschen, und eine Einvernahme der gesamten Glaubens- und Religionsgeschichte, denn das ist natürlich das Wesen, dass eine Gestalt wie Abraham oder auch Jeschua auftritt im Koran. Er tritt auf als wirklicher, wahrer Muslim, der das immer gewesen ist und der umgefälscht wurde von den Schriftbesetzern, den Dhimmi, die in besonderer Weise unter den Schutz des Islam gestellt sind. Das sind sie, die Schriftbesetzer, also die monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Monotheismusbegriff taugt ja fürs Christentum überhaupt nicht, aber wie er da angewandt wird, sie sind Schriftbesetzer, das heißt, sie sind nicht einfach Ungläubige. Der Islam hat gegenüber diesen Schriftbesetzern eine Schutzfunktion, die aber zugleich eine Art Erpressungsfunktion ist. Also man muss schon fantasielos sein, um nicht an die Mafia zu denken in diesem Zusammenhang. Und es ist auch klar, dass der Islam, wenn er in einer Minderheitenposition in einem Land ist, sich adaptieren kann, bis zu einem großen Grad adaptieren kann an die Gesetze jenes Landes. Deswegen ging um 2006 so die Rede von der Vereinbarkeit zwischen Scharia und Grundgesetz, auch durch bestimmte Richtersprüche, dass er aber zugleich die Verpflichtung hat, in eine Mehrheitsposition kommen zu sollen. Das kann man nicht, man kann nicht in dieser Minderheitsposition bleiben. Und ein weiteres ganz entscheidendes Merkmal ist ja, dass diese Mehrheitsposition nur gewonnen werden wird durch die Verbindung von Religion und Politik, von Religion auch und Krieg, Duin Dawlah, die Einheitsformel von Religion und Politik. Mohammed ist gesandt, Rahmatan lil Alamin, als Barmherzigkeit für die Welten. Daher ist der Dschihad nicht nur der Heilige Krieg, sondern er ist gewissermaßen das System, in dem diese muslimische Welt ihre Weltmacht und Weltherrschaft ausübt und ausführt. Islam, der Friede, ganz unterschiedlich übersetzt und nach außen immer mit dem großen Frieden, den der barmherzige Herrscher der Welten erbringt, verbunden. Es ist ein islamischer Friede, da darf man sich nicht täuschen. Es ist so wie mit der Pax Romana oder der Pax Sovietica, von der Pax Americana will ich jetzt nicht sprechen. Nein, das ist was anderes. Aber es ist eben ein Friede, der nur unter dieser Hoheit möglich ist. Und da ist natürlich klar, wenn wir mal die Essentials herausheben, eine Werkgerechtigkeit, die gebietet, dass die Gesetze eingehalten werden. Andererseits, dass die eine Seite ganz stark hervortritt, wenn Sie im Koran lesen, diese Werkgerechtigkeit ohne Gnade. Das andere, ein Fatalismus. Allah hat es gegeben, ja, also Inshallah, wir wissen nicht, was kommen wird. Der eine Glaube, der eine wahre Glaube, der eigentlich der älteste ist, auch das ist die Geschichtsvorstellung des Islam, er war eigentlich am Anfang und dann kamen die Fälschungen auf. Und nun geht es darum, wieder zu dieser Einheit zurückzukommen. Das Dämonische zeigt sich klar in der fanatisierenden Kraft. Es liegt sehr offen zutage. Und es liegt auch in der klaren Freund-Feind-Linie, in dieser Frontstellung, über die der Islam letztlich nicht herauskommt. Ich halte deshalb Vorstellungen einer nachgeholten Aufklärung und eines Euro-Islam für sehr abstrus. Es ist klar, dass die islamische Welt schon im Mittelalter mit denen, die versucht haben, auch ein eigenes freies Denken mit dem Koran zu verbinden, sehr unbarmherzig umgegangen ist. Es gab ja eine Philosophie, nicht? Es gab einen Aristotelismus im Islam. Wobei es nicht wahr ist, das muss man auch sagen, dass Aristoteles und Platon nur durch die islamische Welt uns überliefert worden seien. Es gab einige Klöster, zum Beispiel den Mont Saint-Michel in der Bretagne, wo eine eigene Tradierung dieser Kodizes stattgefunden hat und nie aufgehört hat. Da muss man auch immer etwas behutsam sein mit den Geschichtsbildern und Vorstellungen. Das Menschliche, das ist wieder die starke Bindung. Der Islam bindet seine jungen Leute. Er bietet diesen jungen Leuten als Kämpfer oder auch als Jugend der Zukunft wirklich eine Mission an. Sie sind gebraucht. Und wir dürfen uns nicht darüber täuschen, was für eine Kraft diese noch heiße Religion nicht nur im Nahen Osten hat, sondern in allen Teilen der Welt, wo sie groß wird. Wir werden vermutlich auch weitere Konversionen von lauen und müden und sinnentleerten Christen zum Islam erleben. Und da möge man sich daran erinnern, dass die Konvertiten natürlich in besonderer Weise unbarmherzig sind und in besonderer Weise fanatisiert sind. Davon kann man also nicht absehen. Und deshalb ist eine monotheistische oder abrahamitische, synkretistische Tendenz meines Erachtens sehr, sehr schwierig. Ich sage im Grunde unstatthaft. Ich sage es auch nochmal sehr deutlich im Blick auf die ja nun ganz stark sich bewegende Tendenz, den Islam gleichzustellen den christlichen Konfessionen. Universitätsrechtlich schon weitgehend geschehen. Auch mit den Schwierigkeiten, weil natürlich die Islamverbände einander wechselseitig widersprechen. Die werden wie in ein Konkordat bei solchen Lehrstuhlberufungen mit einbezogen. Und dann kann es sein, dass man einen Professor beruft, der dann doch erstaunlich liberal ist. Also so einen, wie man ihn christlich natürlich wunderbar gerne hätte, so einen Textkritiker, so einen Religionswissenschaftler. Und dann laufen die Islamverbände Sturm und sagen, den wollen wir nicht. Die schicken dem in Münster geschehen vor 2 Jahren. Man schickt dem dann die Todesdrohung ins Haus. Der muss aber nur nach deutschem Beamtenrecht bis ans Ende seiner Tage vollbestallt bezahlt werden, auch wenn er nicht mehr lehren kann. Und man beruft dann einen anderen, vermutlich einen wirklich Hardliner, der dann den eigentlichen Lehrstuhl besetzt. Ja? Also man hat sich da etwas durch diese Gleichbehandlung des Ungleichen eingekauft, auch religionspolitisch, was außerordentlich schwierig ist. Das ist nun nicht mein genuines Thema, aber es ist sicher, die Situation, der Islam, die Situation, vor der christlicher Glaube in ganz besonderer Weise heute herausgefordert ist, auch in unserer westlichen Welt. Meine Damen und Herren, dieser kleine Parcours, dieser Versuch, so ein wenig in dem tripolaren Schema das Wesen der Weltreligionen zu benennen, man müsste noch die vielen Neureligionen, das wäre ein eigener Vortrag, hinzunehmen, diesen Wahn, der aus der Sinnsuche und der Transzendenzsuche in einer entzauberten Welt wird, von der Moon-Sekte bis zu Scientology. Das sind ja alles Kräfte und Gewalten auch in unseren Gesellschaften, die man nicht unterschätzen darf. Was allein bei diesen Weltreligionen belässt, sollten wir uns am Ende noch einmal fragen, welches christliche Zeugnis ist denn hier gefordert? Ich könnte eigentlich die wunderbare Bibelarbeit von heute Morgen nur noch einmal wiederholen. Ich möchte es aber pointieren. Ich möchte es pointieren auf 2 oder 3 ganz entscheidende Punkte, auf die es mir anzukommen scheint. Christlicher Glaube ist nicht Mythologie. Und er ist auch nicht Magie. Er hat die Kraft von Mythologie und Magie gerade durchbrochen. Deswegen ist also der Bultmann schon an diesem Punkt so fürchterlich in die Irre gerannt, wenn er von einer Entmythologisierung des Christentums spricht, des Kerygmas spricht. Die Entmythologisierung ist in dem menschgewordenen Gott, der in die Zeit und Geschichte als Quirinius Landpfleger in Syrien war, da Tyra eingetreten ist, ist sie destruiert worden, ist Gott in die Wirklichkeit gekommen. Das ist in keiner Religion so. Wir müssen uns das wirklich klar machen. Auch die Gottmenschen, die die antiken Religionen kennen, die werden immer zum Schein Mensch. Sie verkleiden sich als Mensch, aber sie nehmen nicht die Menschengestalt an bis zum Tode am Kreuz. Nur wenn wir einen Blick bekommen für das Wesen, das christliche Wesen, das hier in der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk am Ende Gott selber Mensch wird, deutet sich übrigens vielfach im Alten Testament an. Das Christuszeugnis des Alten Testamentes stiftet auch diese Kontinuität. Darüber hat der Basler Theologe Wilhelm Fischer eine großartige Arbeit geschrieben, schon in den 40er Jahren, das Christuszeugnis des Alten Testamentes, das im Neuen Testament, im Neuen Bund erfüllt ist. Und das heißt, meine Damen und Herren, wir müssen die ganze Wirklichkeit der Heilsgeschichte uns gegenwärtig machen und sie bekennen. Wir haben einen lebendigen Gott, der in Christus Mensch geworden ist, in den Tod gegangen ist und den Tod überwunden hat in seiner Auferstehung. Wenn wir die leibliche Auferstehung Jesu Christi nicht festhalten und sie verteidigen mit allen Plausibilitäten, die auch gerade in unserer heutigen wissenschaftlichen Welt dafür sprechen, aber sie letztlich beglaubigen, dann ist unser Glaube nichtig. Er ist nichtig, wenn wir diese Essentialität der Wahrheit des Wortes Gottes heraustilgen. Wir sind dann nicht in der Lage, Rechenschaft zu geben vor diesen Religionswelten, was der Grund unserer Hoffnung und unseres Glaubens ist. Und wir enthalten der Welt das Kostbarste vor, was uns gegeben ist und was uns tragen kann im Leben und im Sterben. Deshalb ist es gerade in einer Zeit, in der es so umkämpft ist, was Heil ist, was Errettung ist, in der wir wie vielleicht erst die alten Urchristen wieder mit einer nichtchristlichen oder nachchristlichen Umwelt konfrontiert sind, ganz wesentlich den Kern des christlichen Zeugnisses wieder wachzurufen und auch für ihn zu begeistern. Und deswegen brauchen wir auch eine Theologengeneration, die die Heilige Schrift wieder ernst und wahrnimmt als das wahre Wort Gottes. So steht es im Leitbild meiner Hochschule. Wir haben große Schwierigkeiten in der Schweizer und europäischen Wissenschaftslandschaft, dass bei aller hohen Qualität, die uns niemand abspricht, ein solches Leitbild akzeptiert wird. Ja, dass also die Universitäten und das Konkordat sagt, ja, das ist eine gleichwertige Hochschule. Also das ist natürlich klar. Wenn die säkularisierte und liberalisierte Vorstellung allpräsent ist und dann gibt es da junge Theologen, die wirklich sagen, wir stellen uns auf die Heilige Schrift als das wahre Wort Gottes. Wenn ich das sage, muss ich natürlich auch immer sagen, ich bin von diesem Wort erlöst, Evangelium, und ich bin von ihm gerichtet, Gesetz. Dieses Wort, das schneidet mir ins Herz, das ruft mich zurecht und es ruft mich ins Heil. Nicht ich bin oder irgendein Theologe. Das hatte, muss ich auch jetzt noch sagen, der verstorbene Georg Huntemann, der große Theologe meiner Hochschule war, immer betont, nicht das Recht haben der Theologen ist es, das über das Heil entscheidet, sondern die Wahrheit Jesu Christi. Und darüber müssen wir uns klar sein. Nur eine solche Theologie und Kirche wird bestehen und nur auf ihr wird Segen liegen. Alles andere ist ein Wegducken. Und es ist eben nicht die Aufklärung, es ist nicht die Evolution, die uns das Gesetz gibt, sondern es ist die Kraft des menschgewordenen Gottes. Lassen wir noch ein ganz kurzes Wort zu dem Weltethos der Religionen von Hans Küng sagen. Dieses Weltethos, das ja meinte, einen Weltfrieden so stiften zu können seit den 90er Jahren, lebt davon, dass man sagt, im zweiten Teil des Dekaloges stehen bestimmte Grundregeln, im zweiten Teil des Dekaloges, die man auch in anderen Weltreligionen und ihren Gesetzen findet. Und Küng führt dann die jeweiligen Titel ein in unseren Religionstraditionen. Da findet man überall so etwas wie eine goldene Regel, man findet überall auch so etwas wie ein Gebot, Vater und Mutter zu ehren, ein Gebot, nicht zu töten, ein Gebot, den anderen nicht zu übervorteilen, auch ein Gebot zu einer gewissen sexuellen und sexualethischen Reinheit und Ausschließlichkeit. Es ist schon wahr, es wäre manches gewonnen, wenn die Menschheit so leben würde, da wäre manches gewonnen. Aber das führt natürlich nicht in die Heilsfrage und in die Wahrheitsfrage. Es blendet sie mehr oder minder peinlich aus, weil nur von Traditionen die Rede ist. Wenn es einen wirklichen Religionsfrieden geben soll, dann muss bekannt werden, dann muss auch die erste Hälfte des Dekaloges, das Bekenntnis zu unserem Gott und allein zu unserem Gott, hier gesagt werden. Und wo es gesagt wird, da haben wir bis heute noch die Märtyrerkirche. Die Märtyrerkirche, die aber vielleicht gerade Zeugnis ablegt, belächelt von den liberalen Mainstream-Leuten, aber ein tiefes Zeugnis ablegt von der Liebe Gottes, die auch an der Grenze des Todes nicht Halt macht. Liebe Freunde, Brüder und Schwestern, ich komme zum Ende. Ich bin ja relativ gut in der Zeit, aber das ist... Man kann sehr wohl der Vernunft zeigen, dass die Offenbarung Gottes in Jesus Christus einmalig und einzigartig ist. Dieses Epaphax der Welt ist die Mitte gesetzt und wir gehen auf das Ende durch das Gericht, durch die Scheidung, durch die letzte Scheidung hinein. In Christus, weiß es im wunderbaren Vers Kolosser 2,3, liegen alle Schätze der Weisheit verborgen. Alle Schätze der Weisheit. Auch für den Philosophen der Christ ist eine große Herausforderung. Alles liegt darin, aber es liegt verborgen. Und lass es dir an diesem Verborgenen genügen. Der Friede Gottes in Jesus Christus, der zugleich höher ist als alle Vernunft, Philipper 4,7, er löst, beantwortet die religiöse Frage. Es ist wie, wenn der Nebel aufreißt, die Nebelgebilde, die menschlichen und die dämonischen weichen und die Klarheit des wahren Lichtes, das jetzt scheint, aufgeht. Dies bedeutet aber auch, und jetzt sage ich noch etwas, was mir sehr wichtig ist, dass ich nur in der Freiheit des Glaubens diesem dreieinigen Gott in seiner Liebe, seiner Durchdringung folgen kann. Und es bedeutet, dass ich als Christ in dieser Zeit und in dieser Welt ausharren muss, dass es mir aufgegeben ist, zu warten, bis der Herr kommt, dass ich nicht darauf spekulieren darf, jetzt werden wir mit dieser Wahrheit die Welt erobern. Das ist die Anfechtung, dass eine Mehrheit der Menschen abgefallen ist, untreu geworden ist. Und wenn wir die Worte vom Ende der Zeit ernst nehmen, dann werden wir sehen, der Abfall wird noch sehr viel stärker werden und er wird auch grauenvoll werden teilweise. Er wird uns unser Bekenntnis nochmal sehr viel mehr abfordern. Ich sehe mit Sorge, weil ich jetzt ja auch in diesen Kontexten meine Studenten habe, dass in Teilen der evangelikalen, der freikirchlichen Welt, heute auch schon mehrfach thematisiert, dieses Ausharren und diese Treue allein auf ihn zurückgeht. Dass Kreise, die eigentlich sehr stark geblieben sind am Wort in der Bekenntnisbewegung, heute wanken und allen möglichen Zeitgeistunsinn mitmachen, weil sie meinen, da gehen sie jetzt aus ihrem Ghetto heraus und werden jetzt plötzlich weltläufig. Ich muss deshalb auch nochmal mit Pfarrer Schlichting natürlich ein großes Plädoyer für die Notwendigkeit der Mission abgeben. Aber ich gebe zugleich auch sehr eindeutig ein Plädoyer gegen die neue missionale Theologie und Transformationstheologie ab, die in diesen evangelikalen Kreisen jetzt eine große Beliebtheit hat. Man kann da manches finden, was an die alte Befreiungstheologie der 60er Jahre erinnert und was also letztlich menschlich ist und nicht nach Gottes Willen und Wort fragt. Ein guter Wille, der diesen Leuten nicht abzusprechen ist, bewahrt eben nicht vor schwierigen und verfehlten Ergebnissen. Da ist die Rede vom Reich Gottes, vom Kingdom. Da ist die Rede, dass wir das errichten wollen und die Welt verändern wollen. Wir müssen festhalten, das Reich Gottes auf Erden wird die Menschheit, auch nicht die geeinte Menschheit, je vollenden. Die Reiche Gottes auf Erden, die sich so angemaßt haben, haben die Höllen auf Erden hervorgebracht. Er wird es am Ende tun. Er, der ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Wer auf ihn traut, dem wird es wohlergehen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Amen.